Einen schönen guten Morgen. Ich bin ja immer ein bisschen unpünktlich, das haben Sie schon gemerkt. Nächste Woche müssten alle pünktlich sein, weil nächste Woche ist wieder einer dieser Tests, genau genommen der zweite und letzte Test. Das heißt, sorgen Sie dafür, dass Sie wirklich 10.15 Uhr da sind. Stoff, den wir in diesem Test abfragen, ist das, was bisher dran war, aber noch nicht im Test 1 abgedeckt war. Das heißt, die Kapitel 4, 5 und 6. Okay. So, letzte Woche haben wir mit diesem Kapitel 6 Prozesskommunikation begonnen und dabei erstmal ein paar Begriffe gegeneinander abgeklärt. Wir haben als Oberbegriff die Prozessinteraktion und die hat zunächst mal einen zeitlichen Aspekt. Das heißt, Prozesse können interagieren, indem sie sich zeitlich abstimmen. Das nennen wir dann Koordination. Und dann gibt es die Möglichkeit des Informationsaustauschs. Und dafür gibt es wieder zwei Optionen. Einmal dadurch, dass Prozesse einen gemeinsamen Bereich haben, in den sie schreiben können und aus denen sie lesen können. Das nennen wir dann Kooperieren. Also beide Prozesse kooperieren auf gemeinsamen Daten. Das ist eine Form des Informationsaustauschs. Und die andere Form ist Kommunikation. Das heißt, dass wirklich ein Prozess einem anderen Prozess eine Nachricht schickt. Und um das geht es jetzt hier, um Kommunikation. Wir haben eingeführt als abstraktes Konzept den Kanal, eine Datenstruktur, die die Operationen Send und Receive anbietet. Zunächst mal unsynchronisiert, also asynchron. Wer auch immer zuerst kommt, hinterlegt an dem Kanal entweder die Nachricht, wenn er der Sender ist, oder Informationen, wo die Nachricht hinkopiert wird, wenn es der Empfänger ist. Und wer dann später kommt von den beiden Kommunikationspartnern, muss dafür sorgen, dass die Nachricht dann tatsächlich dorthin kommt, wo sie hinkommen soll. Die zweite Variante war synchron. Synchron heißt, dass derjenige, der zuerst kommt, Sender oder Empfänger, blockiert wird, wenn der Kommunikationspartner seine Operation noch nicht aufgerufen hatte. Das kann man also mit dem Senden kombinieren, diese synchrone Variante, als auch mit dem Empfangen, als auch mit beidem. Bei beidem würden dann wirklich beide blockiert werden, im anderen Fall nur derjenige, der eben die synchrone Operation aufruft. Eine dritte Variante war versuchend. Versuchend beim Empfangen heißt, ich gucke nach, ob eine Nachricht für mich da ist an dem Kanal. Wenn ja, nehme ich sie entgegen. Wenn nein, ist die Operation leer. Und versuchenden Senden wäre es genauso. Ich gucke an dem Kanal nach, ob irgendein Prozess von diesem Kanal was empfangen möchte. Wenn ja, schicke ich ihm die Nachricht oder ich kopiere sie in den Adressraum des Empfängers. Wenn nein, ist die Operation auch leer in diesem Fall. So, dann haben wir über ein paar andere Designaspekte von so einem Kanal gesprochen. Das eine war die Kapazität. Kanäle können eine endliche Pufferkapazität haben. Dann müssen wir uns überlegen, was passiert, wenn diese Kapazität erschöpft ist. Wir haben über physische Zuordnung gesprochen. Der Kanal kann entweder frei schweben zwischen Sender und Empfänger organisiert sein. Er kann einem Sender zugeordnet sein. Dann ist es so eine Art Ausgangstor oder Ausgangsbriefkorb. Oder, und das ist der Standardfall, der Kanal ist an einen Empfängerprozess fest angeheftet. Und das entspricht dann auch unserer Vorstellung einer Mailbox eines Briefkastens, an dem ein individueller Prozess alle seine Nachrichten entgegennehmen möchte. Ein weiterer Aspekt war Gruppenkommunikation, dass man eine Nachricht nicht nur an einen Prozess schickt, sondern gleichzeitig in identischen Kopien an eine größere Menge von Prozessen. Und umgekehrt kann man sich auch vorstellen, dass ein Prozess Nachrichten von vielen anderen Prozessen in einer einzigen Operation entgegennimmt. Und diese einzelnen Nachrichten müssen dann in irgendeiner Weise in dem Kanal zu einer Nachricht zusammengefasst sein. Und das Ganze kann man dann sogar kombinieren. Das sind dann so Many-to-Many-Kanäle, wo eben viele senden, das wird im Kanal zusammengefasst und in identischen Kopien an viele Empfänger ausgeliefert. Der zweite Abschnitt in diesem Kapitel ist dem Client-Server-Prinzip zugeordnet, ein Organisationsprinzip, aus dem heute eigentlich größere, komplexere Software-Systeme grundsätzlich bestehen. Das heißt, Funktionen werden von Prozessen erbracht, die man sich als zyklische Prozesse vorstellt, die irgendwo an einem Eingangskanal blockieren und auf Aufträge warten. Und sobald ein Auftrag reinkommt, laufen die los, führen diesen Auftrag durch und schicken dann das Ergebnis zurück. Und typischerweise sind einzelne Prozesse nicht nur Serverprozesse oder nicht nur Clientprozesse, sondern es ergibt sich ein ganz komplexes Geflecht von Prozessen. Und je nachdem, welche Beziehung wir betrachten, ist also ein Prozess entweder Server oder Client. Und um die weitere Ausgestaltung haben wir uns dann gekümmert. Wie läuft das ab mit dieser Auftragserteilung? Wie kriegt man die Ergebnisse zurück? Und wie muss man sich das vorstellen, wenn ein solcher Server jetzt mehrere Operationen unterstützt? Heute wollen wir uns im Rest für dieses Kapitel mit Parallelität befassen, weil es muss uns gerade heutzutage, wo praktisch schon das Standard-Notebook ein Many-Core-System darstellt oder ein Multi-Core-System darstellt, also über mehrere Prozessorkerne verfügt, muss es uns darum gehen, immer gleich daran zu denken, wie kann man etwas parallelisieren, weil das die einzige Möglichkeit ist, heute Vorgänge noch zu beschleunigen. Zukünftige Verbesserungen in der Hardware werden nicht mehr dadurch erzielt, dass man die Taktraten hochsetzt, sondern nur noch dadurch, dass man die Zahl der Kerne pro Prozessorchip erhöht. Deswegen ist es für Softwareentwickler wichtig, das Letzte an Parallelität in einem solchen Design herauszuholen. Aber ich will vielleicht noch mal an der Stelle zurückgehen, weil wir... Weil ich dann noch einen Selbsttest habe, der sich sozusagen auf das alte Kapitel bezieht. Auf das Kapitel 5. Wenn Sie sich vielleicht erinnern, hatten wir da den Monitor behandelt und innerhalb des Monitors hatten wir das Problem, dass Prozesse innerhalb des Monitors bei diesem Ringpuffer-Erzeuger-Verbraucher-Problem potenziell blockieren können, weil sie auf irgendetwas warten müssen und dabei die Schwierigkeit entsteht, dass sie warten müssen, während sie diese Monitorsperre belegen, wodurch ein anderer Prozess, der sie deblockieren könnte, gar nicht in den Monitor reinkommt. Und in dem Zusammenhang haben wir die sogenannte Bedingungssynchronisation eingeführt, ein Pärchen, was wir C-Signal und C-Wait genannt haben. Und in dieser Frage geht es jetzt eben darum, was die Semantik von diesem C-Signal und dem C-Wait ist. Und um zu überprüfen, ob Sie das verstanden haben, gerade auch hinsichtlich des Unterschieds zu dem normalen Signal und normalen Weight, diese Frage hier. Also die Sache ist klar, wir haben drei Prozesse, A, B, C. A macht hier C-Signal an einer Variablen B und das Ganze zweimal. Und dann macht B C-Weight an derselben Variable und zum Schluss C macht auch C-Weight an B. Die Frage ist, was passiert jetzt? Wer ist für A? Keiner. Wer ist für B? Wer ist für C? Aha. Das sind so, glaube ich, so sechs gezählt. Wer ist für D? Das sind so zehn. Okay. Wofür bist du, Mohanad? Nicht aufgepasst. C. C, okay. Also, die Semantik von C-Signal ist, dass wenn keiner an diesem Ding gerade blockiert ist, an dieser Bedingungsvariable, dann ist C-Signal leer, hat keine Bedeutung. Im Unterschied zu dem normalen Signal, wo eine Nachricht an dieser Variable, an diesem Signalobjekt tatsächlich gespeichert, also gepuffert werden kann. Hätten wir nicht C-Signal, sondern Signal, dann würde beispielsweise B zutreffen, weil diese Signale richtig gespeichert werden. Also in diesem Fall von C-Signal ist das hier praktisch leer und das auch leer, weil es keinen Prozess gibt, der an dieser Variablen wartet. Das heißt, wenn das leer ist, dann, also nicht wirksam, dann haben wir den Fall von B, der eben an dieser Stelle blockiert wird, weil bei C Wait grundsätzlich blockiert wird. Also ein C-Weight ist grundsätzlich blockierend und der blockierte Prozess wird dann ausschließlich durch ein später kommendes C-Signal daraus wieder gelöst. Insofern ist C die richtige Lösung, D nicht, weil eben auch B nicht davon profitieren kann, dass da vorher schon zwei C-Signals stattgefunden haben. So, Parallelität in der Dienstleistungsbeziehung. Wir haben jetzt einen Client und wir haben einen Server. Hier von links nach rechts ist der Zeitfluss. Der Client will einen Auftrag an den Server absetzen. Die Auftragserteilung muss irgendwie ein bisschen vorbereitet werden. Das ist diese Phase A. Und dann schickt er mit einer asynchronen Sendeoperation das an den Server, der an der Stelle auf den Auftrag gewartet hat, mit einer synchronen Receive-Operation. Und durch diese Nachricht hier deblockiert wird und anfängt, diesen Auftrag zu bearbeiten. Irgendwann ist er damit fertig und schickt das Ergebnis zurück. Und wir gehen davon aus, dass eben der Client mit einer synchronen Empfangsoperation, Receive-Operation, auf dieses Ergebnis hier wartet und dann das, was er zurückbekommt, das Ergebnis in irgendeiner Weise hier auswerten muss, also andere Aktivitäten durchführt. Sodass wir einen Aktivitätsfluss haben, der hier zunächst aus dem Client besteht und dann wird der Server aktiv und dann wird wieder der Client aktiv. Und die Frage ist jetzt, kann man die Aktivität von Client und Server in irgendeiner Weise überlappend machen, dass wir echte Parallelität zwischen Client und Server haben, was den ganzen Ablauf beschleunigen würde. Deswegen hier nochmal eine andere Darstellung, so wie wir das üblicherweise auch darstellen. Hier ist so der Programmablauf von dem Client, hier ist der Programmablauf von dem Server als zyklischer Prozess. Hier schickt der Client seinen Auftrag hier an den Eingangskanal und an dieser Stelle empfängt der Client das Ergebnis aus dem Rückkanal. Und Parallelität kriegen wir nicht hin, wenn wir dieses Senden und das Empfangen direkt hintereinander kleben, weil dann ist er ja an der Stelle sofort blockiert, sondern wir müssten es schaffen, diese Sendeoperation im Code möglichst weit nach oben driften zu lassen und diese Empfangsoperation im Code des Clients möglichst weit nach unten driften zu lassen, sodass wir hier Programmbereiche A und B haben, die dann tatsächlich parallel zu der Arbeit des Servers stattfinden können. Also dadurch würden wir Parallelität erzeugen. Und in dieser anderen Darstellung, wie wir es auf der letzten Folie hatten, wäre das dann so, dass eben, wenn wir diese Sendeoperation über diesen Programmbereich A hinweg nach vorne haben driften lassen und diese Receive-Operation über den Programmbereich B hinweg haben nach hinten driften lassen, dann kann dieser Bereich A und B parallel zu der Serveraktivität durchgeführt werden. Und das bedeutet ein Schrumpfen des Zeitaufwands für diese gesamte Auftragsbearbeitung. Die Frage ist, geht das? Kann man das einfach, so eine Sendeoperation nach vorne schieben und eine Empfangsoperation nach hinten schieben? Oder was sind sozusagen die Bedingungen, die zutreffen müssen, dass man das tun kann. Geht das grundsätzlich? Kann man so eine Sendeoperation beliebig irgendwie nach vorne schieben? Es hat natürlich mit Datenabhängigkeiten zu tun. Der Prozess hier, der Client-Prozess, muss ja diesen Auftrag in irgendeiner Weise vorbereiten. In diesen Auftrag gehen Variablen ein, die einen bestimmten Wert haben. Und wenn hier in diesem Bereich A nur Dinge gemacht werden, die mit diesem Auftrag und den als Parameter übergebenen Werten nichts zu tun haben, dann ist es unkritisch. Genauso können wir diese Receive-Operation nur dann driften lassen, wenn das, was hier im Bereich B getan wird, nicht abhängt von den Ergebnissen, die wir hier von dem Server zurückgeliefert kriegen. Ich versuche mal ein kleines Beispiel zu konstruieren, um das deutlich zu machen. Also sagen wir mal, wir haben hier ein paar Variablen, a gleich 5, b gleich a minus 7. Jetzt muss ich mal überlegen, hier machen wir ein Senden asynchron und schicken an ein Kanalobjekt die Variable b und hier empfangen wir synchron an diesem, wie haben wir es hier genannt, ci, co, empfangen wir eine andere Variable x und hier machen wir jetzt noch x gleich a minus b und a gleich x mal x. Und nachdem wir das Ganze empfangen haben, gibt es a gleich y minus b und y gleich 3 minus x und dann b gleich x mal x. So, jetzt haben wir hier die Sendeoperation, da die Empfangsoperation und die Frage ist, unter Berücksichtigung der Datenabhängigkeiten und dessen, was in Sende und Empfangen geschieht, also hier wird b sozusagen als Eingangsparameter für diesen Server rübergeschickt und hier wird als Ergebnis x, was von dem Server berechnet wurde, wieder entgegengenommen. Die Frage ist, um wie viele Positionen können wir jetzt diese Sendeoperation nach oben driften lassen, ohne jetzt irgendwelche Datenabhängigkeiten, wie sie hier existieren, kaputt zu machen. Ich kann ja wieder eine Abstimmung machen, wenn sich keiner traut. Also die Frage ist, um wie viele Positionen können wir die Sendeoperation nach oben driften lassen? Um eine Position, um zwei Positionen oder um drei Positionen? Also 0 würde bedeuten, es geht gar nicht, es muss da bleiben. Eine Position heißt, wir können das da reinschieben. Zwei Positionen heißt, wir können es da reinschieben. Drei Positionen heißt, wir können es da hinschieben. Also, wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Na also, klappt doch. Warum trauen Sie sich denn nicht? Okay, wir können es da hinschieben, weil hier das letzte Mal der Wert von B verändert wird und eine Verschiebung ist, hat keinen Einfluss auf die weitere Berechnung. So, zweite Frage, um wie viele Positionen kann die Receive-Operation nach unten geschoben werden? Auch hier wieder A, B, C, D. Wer ist für A? Wer ist für B? Wer ist für C? Wer ist für D? Okay, klappt auch. An dieser Stelle wird x zum ersten Mal hier auf der rechten Seite verwendet, also wir brauchen den Wert. Insofern können wir das um eine Position nach hinten driften lassen. Das ist alles, was man hier berücksichtigen muss. Und jetzt können wir das Ganze auch noch ein bisschen formalisieren und sagen, A sind eben die Statements, über die wir die Sendeoperation nach vorne schieben wollen und B die Statements, über die wir die Empfangsoperation nach hinten schieben wollen. RS sei die Menge der Eingangsparameter, also das, was an den Server in der Sendeoperation geschickt wird. WR die Menge der Ausgangsparameter in der Empfangsoperation. Und das sind die in A beziehungsweise in B geschriebenen oder gelesenen Variablen des Client-Programms. Und dann muss gelten, dass keine Variable, die in A geschrieben wird, versendet werden darf und keine in B gelesene oder geschriebene Variable empfangen werden darf. Und das genau haben Sie eben an dem Beispiel angewendet und daher gehe ich mal davon aus, dass Sie es auch verstanden haben. So, jetzt sind die im realen Leben die Situationen in der Regel etwas komplexer. Wir haben es nicht nur mit einem Client und einem Server zu tun und so ein Client beauftragt typischerweise mehrere Server, weil er von mehreren etwas haben will. Und damit wir das Ganze ein bisschen plastischer machen, stellen wir uns mal vor, Sie würden jetzt Ihre Semesterabschlussfete organisieren und dazu brauchen Sie, das ist der Client, der jetzt dieses Fest vorbereitet und dazu bestellen Sie ein paar Fässer Bier, das ist das hier. Sie bestellen beim Catering Service ein leckeres Buffet und Sie organisieren auch Live-Musik, das heißt irgendeine, ich weiß nicht, wo Ihr Geschmack ist, Hard-Rock-Band oder sonst irgendwie was oder ein Bauchtänzer-Duo, irgendetwas zur Unterhaltung. Wenn Sie das hier so machen, wie wir es hier dargestellt haben, dann heißt das, Sie geben hier den Auftrag fürs Bier und warten, bis das Bier kommt an der Stelle. Erst wenn das Bier da ist, dann geben Sie den Auftrag an den Catering Service, der liefert an dieser Stelle und dann haben Sie das Buffet aufgebaut. Und dann kommt der nächste Schritt, Sie organisieren Ihre Band, Ihre Live-Musik und da warten Sie natürlich auf die Zusagen, bis sie tatsächlich kommen. Und da kommen die dann, die Liveband, und dann kann die Party losgehen. Allerdings vermute ich, dass, sagen wir mal, bei der Liveband zwischen der Anfrage, der Auftragserteilung, bis die Liveband dann endlich anrückt mit ihren Instrumenten und Verstärkern, einige Zeit vergeht und bis dahin ist das hier gelieferte Essen wahrscheinlich ziemlich unbrauchbar geworden. Und eventuell ist auch das Bier, wenn Sie es nicht richtig gekühlt haben, nicht mehr so richtig schmackhaft. Das heißt, vermutlich würden Sie nicht in dieser Art und Weise vorgehen, sondern was würden Sie machen? Ja? Genau, Sie würden erstmal alle Aufträge rausschicken, ohne auf die anderen zu warten. Das heißt gleichzeitig, mehr oder minder gleichzeitig, Band, Essen und Bier bestellen und dann irgendwann, wenn die Party losgeht, dann spätestens müssen die einzelnen Bestandteile angeliefert werden. Und das ist auch sinnvoll, weil das sind ja unabhängige Vorgänge, dass die Lieferung des Buffets hat nichts mit der Lieferung des Biers zu tun und die Band kommt auch unabhängig davon, ob Bier da ist oder nicht. Also ich gehe mal davon aus, dass das kein hartes Kriterium wäre. Und genauso machen wir es auch. Wenn wir also wissen, dass hier Unabhängigkeit vorliegt, dann können wir sämtliche Send-Operationen nach oben driften lassen und sämtliche Receive-Operationen nach unten driften lassen. Und dann sieht das Ganze dann so aus. Wir beauftragen hintereinander unsere drei Dienstleister und dann machen wir irgendwas anderes. Und hier ist dann das Einsammeln und das Synchronisieren mit den anderen Aktivitäten. Und das heißt, nennt man dann auch eine Fork-Join-Struktur, weil die Aktivität in diesem Gesamtsystem sich an dieser Stelle aufgabelt, also verzweigt, aufforkt. Und an dieser Stelle hier, wo die Join-Operationen sind, diese parallelen Aktivitäten wieder zusammengefasst werden. Und zu diesem Zeitpunkt haben wir hier dann in diesem Beispiel 4 Aktivitäten nebeneinander laufen. Der Client kann was tun, die Server können was tun und wir haben die Parallelität in diesem Sinne optimal gestaltet. Eine andere Situation, die wir mindestens ebenso häufig vorfinden, ist, dass eine Auftragsbeziehung in einer Schleife stattfindet. Das heißt, wir haben einen Server, der nimmt hier Aufträge entgegen, ganz normal, und wir haben einen Client, bei dem die Auftragserteilung in eine Schleife eingebettet ist. Das sind typischerweise solche Transportvorgänge, also in Betriebssystemen hat man das zwischen Anwendungsprogrammen und Treiberprogrammen, dass da Daten rübergeschaufelt werden müssen in einzelnen Portionen. Und jedes Mal wird hier so eine Portion Daten rübergeschickt und das findet eben in einer Schleife statt, bis eine größere Datenmenge da tatsächlich auf der anderen Seite angekommen ist. So, die Frage ist, wie kann man jetzt dieses Driften auch sinnvoll organisieren, um ein Maximum an Parallelität zu erzielen und möglichst zu verhindern, dass irgendeiner von den beiden auf den anderen warten muss. Wenn wir die Schleife ausrollen auf der linken Seite, dann haben wir eben hier den ersten Schleifendurchgang, sende ein erstes Datenpaket, empfange die Quittung, dass dieses Datenpaket bearbeitet wurde vom Server, und dann hier das zweite Paket und das Warten auf die Quittung und hier das letzte Paket und das Warten auf die Quittung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das Senden des zweiten Pakets unabhängig ist vom Senden des ersten Pakets, und bei reinen Transportvorgängen kann man eigentlich davon ausgehen, dass diese Unabhängigkeit vorliegt, dann können wir hier das Gleiche machen, was wir vorher gemacht haben, nämlich diese Sendeoperation nach oben und die Empfangsoperation nach unten driften lassen. Und das machen wir nicht komplett, aber in einem gewissen Umfang P. Was bedeutet, wir geben erstmal P-Pakete raus, bevor wir jetzt anfangen, auf Empfangsbestätigungen von dem ersten Paket zu warten. Sozusagen Auftragserteilung auf Vorrat. Und erst wenn wir da genügend Pakete im Eingangspuffer liegen haben, erst dann sagen wir, okay, jetzt wollen wir doch erstmal warten, ob diese Pakete überhaupt angekommen sind, bevor wir jetzt den weiter mit Aufträgen zuschütten. Und das findet dann an dieser Stelle statt, wo wir dann sagen, okay, P ist jetzt genug, der hat jetzt mal richtig gut zu tun und jetzt warten wir erstmal, wie er damit klarkommt, und dann fangen wir an, jedes Mal, wenn wir eine Quittung gekriegt haben, dann schicken wir ihm das nächste Paket, wissen aber, wir haben im Umfang von P-Paketen jetzt schon mal da eine Menge von Aufträgen im Puffer stehen. Ganz zum Schluss, wenn uns dann die Aufträge ausgehen, wenn wir praktisch durch sind, dann müssen wir natürlich die ganzen noch fehlenden Quittungen einsammeln, um festzustellen, dass alles korrekt abgelaufen ist. Soweit, so gut. Jetzt können wir das Ganze wiederum einrollen, diese Schleife, denn hier haben wir ja wieder eine Schleife. Wir haben hier Senden des Peten-Pakets und Empfangen der ersten Quittung. Und wenn wir das wieder einrollen, dann sieht das so aus. Wir haben erstmal P-1 Sendeoperation sozusagen, um das Ganze ins Laufen zu bringen. Und dann haben wir hier solche Pärchen in so einem Schleifendurchgang, wieder von Sende- und Empfangsoperationen, wobei die aber nicht direkt was miteinander zu tun haben, weil das ist das Senden des ITEN-Pakets und das ist das Empfangen der I-P-ersten Quittung. Und dann sind wir hier durch die Schleife durch und dann der Auslauf des Ganzen besteht darin, noch die restlichen Aufträge, Quittungen entgegenzunehmen. Was hat das für einen Sinn? Das hat den Sinn, dass wenn wir unterschiedliche Bearbeitungszeiten haben, hier zwischen Server und Client, wir sicherstellen durch diese Vorratsbildung, dass der Server immer was zu tun hat und nicht immer einen Auftrag nur in seinem Eingangskanal hat und dann wieder wartet, bis hier der nächste kommt, sondern wenn es Schwankungen gibt in der Bearbeitungszeit, dann bringt diese Vorratshaltung einen deutlichen Gewinn, weil wir dadurch eben ein Blockieren, ein Warten des Servers wegen fehlender Aufträge vermeiden können. Jede Firma ist froh, wenn es volle Auftragsbücher hat, weil das bedeutet auch, dass die Produktion kontinuierlich durchlaufen kann. Also wir haben, das Ganze nennt man Pufferungsprinzip, weil hier zwischen Client und Server Aufträge in einem bestimmten Umfang zwischengepuffert werden. Es dient der Vorratshaltung von Aufträgen und in gewisser Weise auch dem Abfangen von Stößen. Also Puffer ist auch in diesem Sinne ein sinnvoller Begriff, weil wenn irgendeiner von den beiden, Client oder Server, jetzt mal so eine Phase hat, wo er schneller arbeitet oder eine Phase hat, wo er langsamer arbeitet, dann sorgt diese Pufferhaltung dafür, dass beide trotzdem nicht gegenseitig sich ausbremsen. Das hat man auch in der Produktionstechnik. Man versucht zwar, die Vorratshaltung so klein wie möglich zu machen und hat deswegen diese ganzen komplexen On-Time-Strukturen, dass wirklich die Produktionsmittel, die Rohstoffe zu dem Zeitpunkt angeliefert werden an der Produktionsstraße, wo sie auch benötigt werden. Wenn aber diese exakte Anlieferung nicht funktioniert, dann muss die Firma, also wenn der Lieferant nicht zuverlässig ist oder es wegen Aschewolken oder Wintereinbruch in Deutschland zu Lieferproblemen kommt, dann würde diese Just-in-Time-Anlieferung sehr schädlich sein, weil dann die Produktionsanlagen stillstehen, weil irgendein Teil fehlt. Und um sich dagegen abzusichern, muss man dann eben doch wieder Lagerhaltung betreiben und Rohstoffe, die man einsetzen will in der Produktion, schon vor Ort zur Verfügung haben. Also im Prinzip die gleiche Fragestellung auch in der Produktionstechnik, wie wir es hier haben. Es ist übrigens auch ein Prinzip, was in den Internetprotokollen angewendet wird. Ich weiß nicht, Thema ist es eigentlich erst im nächsten Semester, TechG 4, wo es dann um Rechnernetze und verteilte Systeme geht. Aber da werden Sie die einzelnen, auch die Internetprotokolle behandeln, das IP-Protokoll und das TCP-Protokoll. Und das TCP-Protokoll macht nämlich genau das. Hat so ein Sliding-Window-Prinzip. Das heißt, es funktioniert nicht so, dass Sie jetzt, wenn Sie eine Kommunikationsbeziehung zu Australien oder Kalifornien haben, dass Sie dann ein Paket über den Atlantik oder Pazifik schicken und dann warten, so und so viel, mindestens Millisekunden, wenn nicht Sekunden, bis die Quittung zurückkommt und dann erst das nächste Paket schicken, dann würden Sie 2 Tage warten, wenn Sie eine größere Datei von einigen Megabytes verschicken wollten. Sondern da ist es essentiell, dass man erstmal sozusagen diese ganze Übertragungsleitung, die ja nach Kalifornien relativ lang ist, erstmal füllt mit Paketen, bevor man jetzt darauf wartet, bis die Quittungen aus Kalifornien wieder eintrudeln. Und deswegen hat man ein solches Window, ein solches Empfangsfenster, was genau unserem Puffer entspricht, von Aufträgen, die erstmal losgeschickt werden, ohne dass man jetzt gleich darauf wartet, eine Quittung zu kriegen. Genau dieses Prinzip wird eben im TCP Protokoll angewendet und muss auch angewendet werden, weil sonst die Leistung total in den Keller ginge. Ein anderes Problem besteht darin, dass wenn so 2 Prozesse in so einer Erzeuger-Verbraucher-Konstellation zusammenarbeiten, dass sie sich gegenseitig Nachrichten oder Daten, dass ein Datentransport von dem einen Prozess zu dem anderen stattfindet, dann haben Sie das Problem, dass ein Prozess, dass der eine Prozess zum Beispiel einen Puffer mit Daten füllt und ein anderer Prozess diesen Puffer wieder leert. Und es ist klar, dass eben beide Prozesse jetzt auf den gleichen Puffer zugreifen und dass, wenn der eine den Puffer gerade einfüllt, der andere nicht gleichzeitig diesen Puffer leeren kann. Insofern ist die Verwendung eines Puffers nachteilig, was die Parallelität betrifft, weil dann eigentlich nur einer von beiden aktiv sein kann, entweder der, der den Puffer füllt oder der, der den Puffer leert. So, und um auch das wieder ein bisschen plastischer zu machen, stellen Sie sich mal vor, Sie hätten irgendwo, würden in einem kleinen Häuschen wohnen mit einem schönen Garten draußen und dieser Garten hat schöne viele Pflanzen und die müssen regelmäßig gegossen werden. Und jetzt sind Sie zu zweit, es gibt keinen Wasseranschluss draußen, gibt nur in der Küche Wasser im Erdgeschoss. Sie haben eine Gießkanne zur Verfügung. Einer ist draußen, einer ist drinnen. Und dann haben wir genau die Situation. Der, der drinnen ist, muss die Gießkanne mit Wasser füllen, muss sie zum Fenster rausreichen, an den der draußen ist. Und der, der draußen ist, muss die Gießkanne wieder leeren, indem er damit die Blumen gießt. Und es ist klar, dass entweder der, der drinnen ist und füllt, etwas zu tun hat und der dann draußen Däumchen dreht oder umgekehrt, es wird gerade gegossen und dann ist der, der drinnen ist, derjenige, der Däumchen dreht. So, wie kann man das beschleunigen? Zwei Gießkannen, wunderbar. Zwei Gießkannen, das haben wir auch hier. Wir haben hier 2 Puffer. Und wenn der eine die eine Gießkanne füllt, kann der andere die 2. bereits gefüllte Gießkanne leeren. Und dann tauschen die einfach aus, volle Gießkanne gegen leere Gießkanne. Und beide haben wieder zu tun. Das nennt man Wechselpuffertechnik. Und 2 Gießkannen sind auch völlig ausreichend unter der Annahme, dass das Leeren und das Füllen etwa gleich lang dauert und auch immer etwa gleich lang dauert. Dann haben beide was zu tun. Wenn jetzt aber beispielsweise der Wasserdruck in diesem Haus unterschiedlich stark ist, dynamisch ist, das heißt, das Füllen der Gießkanne dauert mal lang und dauert mal kurz und auch draußen mal ein Baum gegossen wird, wo man einfach das Wasser auskippen kann, oder auch mal zarte Blümchen gegossen werden müssen, wo man mit einem Sieb arbeitet und wo es vielleicht dann wirklich eine Minute oder zwei dauert, bis die Gießkanne leer ist. In solchen Situationen könnte es sein, dass auch bei Verwendung von zwei Gießkannen unter Umständen einer von den beiden Däumchen dreht, weil der andere einfach zu lang gebraucht hat. Wie würde man in einem solchen Fall dann vorgehen, um Untätigkeit verhindern zu können? Dann nehmen Sie mal an, der Wasserdruck schwankt, ja, und der da draußen, der hat jetzt wirklich ganz schnell diese zwei Gießkannen ausgekippt, so, und der da drinnen kommt irgendwie mit dem Füllen nicht nach. Also das Leeren, da geht sehr viel schneller als das Füllen. Im Moment. 10 Minuten später könnte es genau umgekehrt sein, dass das Leeren sehr viel langsamer dauert als das Füllen. Wie könnte man die Effizienz des ganzen Systems dann nochmal steigern? Ja? Bitte? 3 Gießkannen oder 4 Gießkannen oder 10 Gießkannen oder 20 Gießkannen, abhängig davon, wie die Dynamik ist und wie stark jetzt diese Schwankungen sind bezüglich der Zeiten, die es dauert, die Gießkanne oder den Puffer hier zu füllen oder zu leeren. Okay, ich glaube, Sie haben das Prinzip jetzt kapiert. Und das ist relativ universell einsetzbar und hilft extrem, die Effizienz, die Leistung, den Durchsatz an solchen Systemen zu steigern. So, worüber wir gerade gesprochen haben, war, wie können wir in solchen Client-Server-Beziehungen erreichen, dass Client und Server möglichst immer gleichzeitig aktiv sind. Das ist eine Fragestellung. Damit kann man natürlich die Auftragsbearbeitungszeiten verkürzen. Eine andere Frage ist, mit der wollen wir uns jetzt beschäftigen, wie können wir vorgehen, wenn wir insgesamt mit der Leistungsfähigkeit, mit den Antwortzeiten, mit dem Durchsatz eines einzelnen Servers nicht zufrieden sind, der ja in der Regel auch Aufträge von ganz verschiedenen Clients bekommt. Also wie können wir einen Server als Softwareprozess schneller machen? Es ist nicht ganz so einfach. Es ist so ähnlich wie, sagen wir mal, in der Bäckerei, die einen Backofen hat und da werden Brote gebacken und jetzt will die Bäckerei ihren Durchsatz erhöhen. Die Frage ist, wie kann die Bäckerei jetzt mehr Brote produzieren? Eine Möglichkeit wäre, den Backvorgang, der, sagen wir mal, 2 Stunden dauert, dadurch zu beschleunigen, dass man jetzt nicht mit 200 Grad backt, sondern mit 500 Grad, in der Hoffnung, dass man dann nach 20 Minuten fertig ist mit dem Brot. Aber ich glaube, das geht nicht gut, da kommt dann hinterher ein Stück Kohle raus, was man dann nicht mehr verkaufen kann. Also, was würde die Bäckerei machen, wenn sie mehr Brote produzieren will und es nicht in der Weise beschleunigen kann, dass man die Temperatur hochdreht? Einen weiteren Backofen, genau. Also parallelisieren innerhalb des Servers, weil eine Beschleunigung für manche Vorgänge intern einfach nicht möglich ist. Und damit haben wir schon den ersten Mechanismus, Reproduktion, das heißt nicht nur ein Vorgang, nicht nur ein Prozess, der jetzt Aufträge bearbeitet, sondern mehrere. Und was wir auch noch kennenlernen, ist Pipelining und Multiplexing als Alternativen dazu. Reproduktion, also der zweite und der dritte und der vierte Backofen, ist das einfachste Prinzip, was sich auch relativ leicht implementieren lässt. Wir haben ja glücklicherweise den Kanal schon als etwas eingeführt, was jetzt nicht an irgendeinem Prozess notwendigerweise dranhängt, sondern was eine Art abstrakte, Dienstschnittstelle angesehen werden kann. Das heißt, der Client kennt den Namen dieses Kanals, weiß, an diesem Kanal werden Aufträge an einen ganz bestimmten Service abgeholt, da kann ich die hinschicken. Und wie das jetzt hinten dran aussieht, welcher konkrete Prozess jetzt meinen Auftrag bearbeitet, kann mir eigentlich egal sein. Deswegen können wir einfach jetzt diesen einen Serviceprozess, den wir bisher vorgesehen hatten, durch sehr viele Serviceprozesse ersetzen oder ergänzen, sodass wer auch immer hier fertig ist mit seinem Auftrag, sofort in diesem gemeinsamen Eingangskanal nachguckt, ist da ein weiterer Auftrag da. Und auf diese Art und Weise, durch Parallelisierung des Services, durch mehrere Threads, die alle das Gleiche tun, wir dann die entsprechende Leistungssteigerung erzielen. Leistungssteigerung nicht im Sinne dessen, dass einzelne Aufträge jetzt dadurch schneller bearbeitet werden, aber Leistungssteigerung in dem Sinne, dass mehr Aufträge pro Zeiteinheit abgewickelt werden, dass also der Durchsatz dieses gesamten Serversystems gesteigert wird. Dadurch kann es natürlich auch sein, weil die ja völlig unabhängig voneinander sind, dass Überholvorgänge möglich sind, dass also ein Auftrag, der später abgesendet wurde, trotzdem früher fertig ist und früher seine Fertigmeldung erhält. Insgesamt können, wenn wir P-Server-Threads hier einsetzen, bis zu P-Aufträge gleichzeitig in Bearbeitung sein. Und die Realisierung ist natürlich extrem einfach, speziell wenn wir solche relativ allgemeinen Kanäle haben. Wir können einfach diesen Prozess mehrfach starten und ihn an den gleichen Eingangskanal dranhängen. Das wäre dann auch ein Fall, wo eben wir auch nur ein Programm haben, ein Serverprogramm, was aber mehrfach aktiviert ist, mehrfach als Prozess ausgeführt wird. Wir hätten dann also mehrere Prozesse, die identisch sind, in dem Sinne, dass sie das gleiche Programm ausführen. Insofern muss dann im Speicher das Programm, der Code auch nur einmal liegen, da aber jeder Prozess zu jedem Zeitpunkt einen anderen Auftrag ausführt, hat er natürlich auch unterschiedliche Daten und die müssen natürlich streng voneinander separiert werden. Eine zweite Möglichkeit der Parallelisierung ist das Fließbandprinzip, was Sie vielleicht auch schon aus Ihren Hardware-Vorlesungen kennen und was ja bei modernen Prozessoren auch so realisiert wird, dass man die verschiedenen Schritte bei der Ausführung eines Maschinenbefehls in unterschiedlichen Funktionseinheiten des Prozessors identifizieren kann, sodass eine Instruktion, die Abarbeitung einer Instruktion praktisch diese verschiedenen Funktionseinheiten durchläuft, wie in einer Pipeline oder wie ein Auto durch eine Waschanlage, durch eine Waschstraße durchfährt. Und ähnlich können wir das hier auch machen. Wir haben unseren Server hier, der aus drei Programmabschnitten besteht, A, B, C, und den schneiden wir einfach auf. Wir nehmen mal an, es gäbe so natürliche Schnittpunkte, dass also A wirklich so als Funktion in sich einen Sinn macht, B auch und C auch. Wir schneiden das hier auf und machen aus jedem dieser Programmabschnitte des bisher einzigen Servers, machen wir jetzt einen eigenen kleinen zyklischen Server. Der macht also nur den Teil A, der macht nur den Teil B, der macht nur den Teil C. Wenn jetzt ein Auftrag reinkommt, muss er natürlich das ganze Programm hier durchlaufen, A, B und C, was er hier auch tut. Hier wird A bearbeitet, dann wird das sozusagen intern an den B-Prozess weitergegeben. Der macht dann die Aktivitäten B hier und zum Schluss wird es an den C-Prozess weitergegeben und dann geht es hier wieder raus. Sodass also ein Auftrag die gleichen Schritte durchläuft wie hier. Wir aber jetzt drei Prozesse aktiv haben, die auch alle drei gleichzeitig aktiv sein können. Und das ist der wesentliche Vorteil gegenüber dem hier. Hier wird zu einem Zeitpunkt genau ein Auftrag bearbeitet. Der kann sich an der Stelle befinden oder an der Stelle befinden oder an der Stelle befinden, aber es ist nur ein Auftrag. Alle anderen warten hier in der Eingangswarteschlange des Kanals. Und hier können wir gleichzeitig da einen Auftrag haben, der sich in Phase A befindet, da einen weiteren Auftrag, der schon in Phase B ist und einen dritten Auftrag, der schon in Phase C ist. Genau auch wie bei dem Pipelining auf Hardware-Ebene. Gleichzeitig können natürlich hier zwischen den einzelnen Phasenprozessen dann auch Aufträge im Zwischenlager sich befinden, wenn beispielsweise der hier im Moment gerade nicht nachkommt oder diese Aufteilung in unterschiedliche Phasen so vorgenommen wurde, dass die Bearbeitungszeiten in A und B unterschiedlich lang sind. Nochmal in einer anderen Darstellung hätten wir hier unsere drei Phasenprozesse. Und das hier wären Aufträge, die hier diese unterschiedlichen Phasen durchlaufen. Also erst kommt Auftrag 1 rein, der durchläuft eine gewisse Zeit in dieser ersten Phase, dann wird er an den zweiten Phasenprozess weitergegeben und hier an den dritten. Und hier kommt der Auftrag 2 rein, der wird an den zweiten Phasenprozess übergeben. Der hat im Moment hier gerade ein bisschen nichts zu tun, weil dieser Auftrag 1 nicht so übermäßig lang dauerte. Dann macht er mit dem hier weiter. Dagegen haben wir hier eine Situation, wo der Auftrag 3 reinkommt. Der wird hier an die Phase 2 weitergegeben, während die allerdings noch beschäftigt ist. Das heißt, es wäre so ein Fall, wo hier sich Zwischenaufträge oder Aufträge zwischen den einzelnen Phasenprozessen aufstauen können. Also wirklich die Aufträge gehen durch wie durch eine Waschanlage. Das ist Einseifen und das ist Waschen und das ist Klarspülen oder Trockenföhnen. Bezüglich der Eigenschaften, auch im Vergleich zu der Reproduktion, können wir hier beliebig viele Aufträge im Fließband haben. Also mindestens so viele, wie wir Fließbandstationen vorgesehen haben. Aber wenn wir diese Zwischenlager noch dazu nehmen, die können ja beliebig viele Aufträge umfassen. Ein Überholen ist hier nicht möglich, zumindest nicht dann, wenn diese Kanäle hier, die wir zwischen den Prozessen vorsehen, wenn die reihenfolgetreu arbeiten. Das heißt, wenn die Pakete hier in der Reihenfolge rausgenommen werden, wie sie vorher reingesteckt wurden. Unter dieser Annahme ist ein Überholen von Aufträgen nicht möglich. Wir haben insgesamt einen höheren Transportaufwand. Beim Cloning gibt es eben einen Prozess, der das Ding rausholt und zum Schluss wieder zurückschickt. Hier haben wir Transportvorgänge zwischen diesen einzelnen Phasenprozessen. Das kostet, das muss man auch berücksichtigen. Und insgesamt ist es natürlich schwieriger zu realisieren, weil Sie wirklich den Code anfassen müssen und den in sinnvolle Einheiten zerhacken müssen, die entsprechenden Kanäle vorsehen müssen, die Sender- und Empfangsoperationen vorsehen müssen, also auch von der Einrichtung ein höherer Aufwand als beim Cloning. Das dritte Verfahren ist Multiplex-Verfahren genannt. Das können Sie in Situationen einsetzen, wo ein Serverprozess zur Erbringung seiner Leistung wiederum viele andere Unteraufträge absetzen muss. Also hier hätten wir eine Situation, da kommt der Auftrag vom Client rein, der durchläuft ein Stück Verarbeitung und dann stellt man fest, oh hoppla, um hier weiterzumachen, muss ich irgendwie einen Unterauftrag absetzen und dann wird hier das entsprechende Senden durchgeführt und dann hängt der Prozess hier und wartet erstmal drauf, bis von da unten wieder, von dem Unterauftrag wieder was zurückkommt. Wenn das zurückgekommen ist, dann kann er wieder ein bisschen weitermachen, dann stellt er hier fest, oh, ich muss noch was delegieren an jemanden anders und schickt hier wieder was weg, worauf er an dieser Stelle wartet und das passiert hier noch ein drittes Mal. Das heißt, während der Auftragsbearbeitung eines konkreten Auftrags hängt er immer wieder zwischendrin und kann nichts tun, weil das ja sinnvollerweise synchrone Empfangsoperationen sind. Er ist also in der Situation, dass er jetzt hier hängt, untätig ist, obwohl hier neue Aufträge reinkommen und er eigentlich diese neuen Aufträge schon bearbeiten könnte, wenn er nicht gerade blockiert wäre. Und genau das ist das Problem, wofür wir hier eine Lösung suchen. Weiß jemand eine? Warum hängt der hier und kann hier nicht an einer anderen Stelle, wo es was zu tun gibt, weitermachen? Wie kann man das anders gestalten? Die Lösung besteht darin, dass wir einfach alle diese Empfangsoperationen, wo so ein potenzielles Blockieren stattfindet, in einer Superempfangsoperation zusammenfassen, wodurch dann die Struktur dieses Servers sich etwas ändert. Wir haben nur noch eine Empfangsoperation, also all diese Receives hier werden zusammengepackt, auch dieses Receive da oben, sodass wir in dieser Empfangsoperation einerseits Aufträge von übergeordneten Clients reinkriegen, aber auch Ergebnisse, Teilergebnisse von untergeordneten Dienstleistungsbeziehungen, die wir in Auftrag gegeben haben. Und je nachdem, um was es sich handelt, ob es also etwas ist, was hier reinkommt oder etwas, was von dem Subservice kommt oder von dem Subservice oder von dem Subservice, müssen wir dann andere Tätigkeiten durchführen. Wir müssen entweder das hier machen oder wenn es von daher kommt, muss das gemacht werden oder es muss das gemacht werden. Und genau das findet sich hier in diesen parallelen Zweigen unseres gemultiplexten Servers wieder. Also aus dieser linearen Struktur ist dann diese Struktur geworden, wo eine Empfangsoperation nur noch existiert. Und dann haben wir hier einen großen Switch, der sich eben anguckt, was ist es für eine Nachricht, die da kommt, und dann in einen der zugeordneten Zweige verzweigt. Was dann bedeutet, dass hier eventuell wieder Unteraufträge weggeschickt werden. Eigenschaften. Wir haben im Gegensatz zu den anderen Parallelisierungsmöglichkeiten hier nur einen Prozess. Wir können insbesondere, wenn wir auch diese ganzen Unteraufträge mit berücksichtigen, beliebig viele Aufträge in Bearbeitung haben. Und insgesamt bedeutet es ebenfalls eine komplette Reorganisation unseres Servercodes und in dem Sinne dann auch schwieriger zu realisieren, besonders im Vergleich zu dem Cloning. Um vielleicht das Verständnis noch ein bisschen zu verbessern, kann man das auch sich so vorstellen, dass dieser Multiplex-Server mit Aufträgen das Gleiche macht wie ein Prozessor mit Programmen oder Prozessen. Der Prozessor bearbeitet einen Prozess so lange, bis der irgendwie blockiert und er an der Stelle nicht weitermachen kann. Und anstatt jetzt als Prozessor Däumchen zu drehen oder in irgendeinen Idle-Zustand zu gehen, guckt der Prozessor, gibt es nicht einen anderen Prozess, an dem ich etwas Sinnvolles tun kann, und greift sich dann diesen Prozess auf. Guckt also, wo gibt es etwas Sinnvolles zu tun, und tut das dann auch, anstatt jetzt sich nur mit dem einen Prozess zu beschäftigen, der minutenlang eventuell blockiert ist. Und genau das macht dieser gemultiplexte Server mit seinen Aufträgen. So, das Ganze kann man natürlich auch schön mischen. Also sowohl die Parallelität zwischen Client und Server als auch diese serverinterne Parallelität. Welche Prinzipien hätten wir hier in dieser Struktur jetzt beispielsweise angewendet? Was aus dem Abschnitt 6.3 finden Sie hier wieder? Nichts. Gar nichts. Ja? Eine Reproduktion. Einerseits haben wir Reproduktion, weil das hier haben wir hier mehrfach. Dann haben wir Parallelität zwischen Client und Server. Wir haben hier die Sende- und Empfangsoperationen auseinandergezogen. Das heißt, der macht hier was, während auch der Server aktiv ist. Und wir haben hier offensichtlich eine Pipeline eingebaut. Nehmen wir mal an, wir haben folgende Situation. Wir haben einen Server, der besteht aus drei Abschnitten, A, B, C. Und diese Abschnitte dauern 2 Zeiteinheiten, 6 Zeiteinheiten, 2 Zeiteinheiten. Wie groß ist der Durchsatz an diesem Server? Angenommen, es wären immer genügend Aufträge in seinem Eingangspuffer da. Durchsatz heißt Aufträge pro Zeiteinheit. Trauen Sie sich einfach. Wie lange dauert eine Auftragsbearbeitung? Wenn er dieses Ding durchlaufen muss, sequenziell, was 2, 6 und weitere 2 Zeiteinheiten benötigt, braucht es insgesamt 2 plus 6 plus 2, genau, Sie haben recht, 10 Zeiteinheiten. Wenn ein solches Ding einen Auftrag nach dem anderen bearbeitet, sequenziell, und der nächste Auftrag erst dann bearbeitet wird, wenn der vorangegangene Auftrag fertig ist. Also um das nochmal hier deutlich zu machen, wir haben hier einen zyklischen Prozess, der immer nur einen Auftrag bearbeiten kann. Und wenn ein Auftrag 10 Zeiteinheiten dauert, wie viele Aufträge pro Zeiteinheit kann dieses Ding maximal durchbringen? Das nennt man Durchsatz. Bitte ein Zehntel, ja, genau, ein Zehntel. Also, bei unserer Ausgangssituation haben wir einen Durchsatz, oder englisch Throughput genannt, von einem Zehntel. So, jetzt machen wir Pipelining, ja? Das heißt, wir haben jetzt 3 unterschiedliche Prozesse. Der braucht 2 Zeiteinheiten, der braucht 6 und der braucht 2. Daran ändert sich ja nichts. Wir haben ja an dem Code von A, B und C nichts geändert. Aber das sind jetzt drei unabhängige Prozesse. Jeder ist also so ein zyklischer Prozess hier. Wie lange dauert die Bearbeitung eines Auftrags, wenn wir irgendwelche Verzögerungen zwischen den Prozessen bei der Weitergabe hier vernachlässigen? In diesem Fall, wie lange dauert es, bis ein Auftrag das Ganze durchlaufen hat? 10, genau, immer noch 10. Frage ist, wie ist der Durchsatz jetzt? Ja? Der Durchsatz ist 6, ein Sechstel, ein Sechstel. Okay, das hier ist die Phase, die offensichtlich am längsten dauert. Also ist das in gewisser Weise der Bottleneck unserer Pipeline. Und der Bottleneck der Pipeline bestimmt dann auch den maximalen Durchsatz. Also was da durchgeht, wird an der Stelle gebremst. Und wie der Kommilitone richtig gesagt hat, haben wir in diesem Fall einen Durchsatz von einem Sechstel. Nächste Frage, wie können wir unter Einsatz dessen, was wir heute kennengelernt haben, vielleicht den Durchsatz noch weiter steigern? Ja, der Vorschlag ist, man kann die zweite Phase noch parallelisieren. Wie viele parallele Zweige würden Sie denn vorsehen? 2 insgesamt? Also sowas. Ja? Okay. 2, 6, 2. Ein einzelner Auftrag braucht nach wie vor 10 Zeiteinheiten. Die Frage ist, was hätten wir jetzt hier für einen Durchsatz? Halt. Was hätten wir hier für einen Durchsatz? Wenn wir diese zweite Phase, die ja länger dauert als die anderen, wenn wir die parallelisieren würden in dieser Weise. Bitte? Ich glaube, ich habe es gehört. Hier an dieser Phase können pro Zeiteinheit, oder wir haben hier 2 Phasen, wo jeder 6 Zeiteinheiten braucht. Das heißt, jeder von den beiden hat einen Durchsatz von einem Sechstel. Und da beide unabhängig voneinander arbeiten, haben sie einen gemeinsamen Durchsatz von 2/6 oder einem Drittel. Kann man es noch mehr steigern? Ja, Sie könnten zum Beispiel versuchen, sicherzustellen, dass Sie praktisch keinen Engpass mehr haben, sondern dass jede Phase etwa den gleichen Durchsatz hat. Und das würde bedeuten, diese mittlere Phase so zu beschleunigen, dass sie zu den anderen beiden Phasen passt. Und das wäre etwa der Fall, wenn Sie diese mittlere Bottleneck-Phase dreifach parallelisieren. Dann haben Sie nämlich hier einen Durchsatz, an dieser Phase einen Durchsatz von 1/2, also von 1/2. An dieser Phase haben Sie einen Durchsatz von 3 × 1/6, ist auch 1/2. Und hier haben Sie auch einen Durchsatz von 1/2, sodass wir insgesamt in dieser Phase einen Durchsatz von 1/2 hätten. Okay, soweit. Nichts groß Kompliziertes dahinter. Sie hätten auch Man kann auch das Ganze nochmal, die ganze Pipeline nochmal klonen und vervielfältigen. Es hängt dann halt davon ab, wie viele Prozessoren man insgesamt zur Verfügung hat, weil das ja alles nur Software-Parallelität ist, also Nebenläufigkeit, potenzielle Parallelität, die aber nur dann zur echten Parallelität wird, wenn die parallelen Prozesse auch wirklich parallel auf unterschiedlichen Prozessoren laufen. Das Ganze hat auch konkrete Einsatzgebiete. Wir haben gerade eine Promotion bei uns abgeschlossen, wo es darum geht, solche Strukturen einzusetzen, beispielsweise bei Webservern, die ja häufig in der Lage sein müssen, Tausende von HTTP-Requests pro Sekunde zu bearbeiten. Und das schaffen sie natürlich nicht, wenn sie da nur einen Thread zur Verfügung haben. Deswegen ist die übliche Vorgehensweise hier das Klonen, also die Reproduktion. Sie haben hinter so einem Webserver-Interface haben Sie eine große Anzahl von identischen Threads, und für jeden einkommenden HTTP-Request wird eben ein neuer Thread gestartet oder aus einem Pool von vorhandenen Threads einer rausgenommen, der jetzt genau diesen einen HTTP-Request bearbeitet. So, und hier sehen Sie Messungen, die man durchgeführt hat, dass das Ganze wunderbar funktioniert, der Throughput steigt bis zu einem bestimmten Maximum und dann, das ist eine logarithmische Skala hier sogar, und dann geht es richtig in den Keller, weil nämlich diese Threads sich gegenseitig auf die Füße treten, das heißt, es gibt Sperrkonflikte zwischen denen, also die haben irgendwelche kritischen Abschnitte, in die sie alle rein müssen, und dadurch behindern die sich und dadurch ist die Parallelität zwischen diesen Threads erheblich eingeschränkt. Und Sie sehen, also das Maximum liegt hier vielleicht bei 10, das Throughput-Maximum. Das heißt, dieses Cloning hat irgendwo aus anderen Gründen auch sein Ende. Und der Verlauf dieser Kurve, der ist auch nicht konstant, dass man sagen würde, okay, ich kann jetzt so eine Anzahl von 10 parallelen Threads fest einstellen, sondern mal liegt das Maximum bei 10 und eine Minute später liegt das Maximum vielleicht bei 100, je nachdem auch, wie diese, was für HTTP-Requests es sind. Das ist sozusagen das Multiplexing, was wir kennengelernt haben, was hier ein bisschen anders dargestellt ist, aber man kann sich vorstellen, dass das sozusagen hier unsere super Empfangswartestelle ist, wo je nachdem, was gerade getan wird, in einen dieser Zweige gesprungen wird. Und jeder dieser Zweige ist auch wieder eine FSM, eine Finite State Machine, lässt sich also als Automat darstellen. Hier sieht es schon etwas günstiger aus. Aber letztlich haben wir hier auch Probleme, weil es relativ schwierig ist, diese Struktur so zu parametrisieren und zu justieren, dass es gut funktioniert und in allen Situationen eine gute Performance leistet. Was in dieser Promotion dann vorgeschlagen wurde, war eben so eine Stage-Server-Architektur, die intern auch noch über Regelungsmechanismen verfügt. Das heißt, Sie haben hier so eine Pipeline von so einer HTTP-Request-Bearbeitung, die auch über Verzweigungen verfügt und auch über Schleifen verfügt. Aber jeder dieser einzelnen Phasen ist separiert und die Aufträge werden hier weitergegeben. Aufträge sind hier diese blauen Kästchen, die sich da auch in den Eingangswarteschlangen der jeweiligen Phase befinden. Und jede dieser Phasen besteht aber nicht nur aus einem Prozess oder aus einem Thread, sondern gleichzeitig aus mehreren Prozessen. Das ist jetzt so eine einzelne Phase herausgenommen. Jeder Phase ist eine bestimmte Zahl von Threads zugeordnet, wobei durch interne Regelungsmechanismen dann auch die Anzahl der Threads in diesem Pool dynamisch neu nachjustiert wird, sodass man insgesamt eine Struktur gefunden hat, die alle diese Mechanismen, wie wir sie heute kennengelernt haben, einsetzt, aber gleichzeitig die vorhandenen Parameter, die man braucht, dynamisch sozusagen als Regelkreis abhängig von der jeweiligen Last und von den Eigenschaften dieser eingehenden Requests anpasst. Und hier nochmal zum Schluss, vielleicht einprägsam, dass man diese Sachen sich ein bisschen besser merken kann. Nehmen Sie mal an, unser Service wäre kein HTTP-Server, sondern ein Friseurladen. Dann würde dieser Friseurladen seinen Durchsatz an Kundinnen dadurch steigern können, dass er einfach mehrere Friseure einsetzt, wo jeder Friseur jetzt eine Kundin bearbeiten kann. Pipelining würde darin bestehen, dass wir auch mehrere Friseure einsetzen, aber spezialisierte, die vielleicht dann auch unterschiedlich bezahlt werden, je nach dem Schwierigkeitsgrad ihrer jeweiligen Tätigkeit. Es wäre einer dann dabei, der ist vielleicht dann nur fürs Waschen zuständig und der nächste fürs Schneiden, was vielleicht ein bisschen schwieriger ist, und der dritte fürs Legen oder fürs Föhnen oder ich weiß nicht, was es da noch alles gibt. Und so eine Kundin würde dann eben diese ganze Pipeline der unterschiedlichen Bearbeitungsschritte in einem Friseurladen durchlaufen müssen. Das letzte Beispiel, Multiplexing, wäre dann ein Allround-Figaro, der aber eben nicht nur eine Kundin gleichzeitig in der Mache hat, sondern die Tatsache ausnutzt, dass eine Kundin vielleicht mal 20 Minuten unter der Trockenhaube verbringen muss und er während dieser 20 Minuten sich dann einer anderen Kundin zuwenden kann, die irgendeine Flüssigkeit in die Haare kriegt, die auch wiederum 10 Minuten einwirken müssen, und während dieser 10 Minuten kann er wieder was anderes machen. Also insofern Multiplexing, mehrere Aufträge in Betrieb und immer an der Stelle weitermachen, wo gerade sinnvolle Arbeit zu leisten ist. Schönen Tag noch und bis nächsten Mittwoch.